Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Am Wochenende haben alle gespannt nach Niederösterreich geschaut, denn dort haben 568 der 573 Gemeinden einen neuen Gemeinderat gewählt. Die ÖVP, die nach dem Eintritt in die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ vor allem mit Kritik der Parteibasis konfrontiert war, kam dort mit einem blauen Auge davon. Wie die Ergebnisse einzuordnen sind und was Hans-Peter Doskozils Entscheidung im Burgenland, mit den Grünen eine Landesregierung zu bilden, bedeutet, das wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich Daniela Brescakovic. Hallo Daniela.
Hallo Julian.
Und Max Miller. Hallo Max.
Hallo.
Ja, beginnen wir im Burgenland. Dort wurde vor einer Woche ein neuer Landtag gewählt und die SPÖ Burgenland, angeführt von Hans-Peter Doskozil, kam auf 17 der 36 Sitze im Landtag. Und weil es für eine Regierungsmehrheit, also zumindest zwei weitere Mandate braucht, ist die SPÖ auf einen Koalitionspartner angewiesen. Den möchte Hans-Peter Doskozil, wie er Montag verkündet hat, in den Grünen finden. Max, warum die Grünen?
Ja, du hast schon gesagt, die Grünen haben zwei Mandate und Hans-Peter Doskozil braucht zwei Mandate. Also das passt schon mal ganz gut. Und dann gibt es noch eine Antwort, die ähnlich kurz ist. Doskozil hat auch, als er für den SPÖ-Parteivorsitz im Bund angetreten ist, hat er immer gesagt, er will die SPÖ ein bisschen nach rechts öffnen, um Mehrheiten links der Mitte finden zu können. Also im Endeffekt eigentlich eine breiter aufgestellte SPÖ und eine linke Grüne sind zusammen eine Mehrheit. Also genau das, was jetzt im Burgenland entsteht. Jetzt kann man sagen, dass wenn ich das erste Mal als ein Politiker was anderes verspricht, als er dann im Endeffekt tut, Doskozil hält das jetzt ein, plant zumindest das einzuhalten. Es steckt aber auch noch mehr dahinter als einfach nur dieses Versprechen. Nämlich Doskozil macht ja eigentlich genau seine linkspopulistische Politik, die eigentlich sehr verträglich ist mit den Grünen. Er steckt viel Geld in erneuerbaren Ausbau, steht für eine starke Hand des Landes, viele Beschäftigten beim Land selbst. Und eben diese Kernthemen seiner Politik sind eigentlich die Energiewende und die Gesundheitsversorgung. Also Themen, wo die Grünen gut mit können. Und auf der anderen Seite Themen, die für die FPÖ recht schwierig sind. Also gerade die Energiewende, viele Windkraftwerke aufzustellen, hat man jetzt gerade in Kärnten gesehen, wird mit den Freiheitlichen schwierig.
Was bedeutet das für die FPÖ im Burgenland? Da ist mit Norbert Hofer ja ein sehr prominenter Vertreter der Freiheitlichen als Spitzenkandidat angetreten.
Ja genau, also böse Zungen sagen, Norbert Hofer wurde ins Burgenland geschickt, damit er im Bund Herbert Kickl nicht mehr stören kann. Lass es einfach mal so stehen, sagen wir so, Mission accomplished, wenn das tatsächlich das Ziel war. Und das ist eben auch aus Doskozils Sicht natürlich eine strategische Überlegung auch, wenn man Norbert Hofer, der doch ein bundespolitisch bekanntes Gesicht ist und sicher nicht der schwächste Kandidat, den die Blauen haben, wenn man den in die Landesregierung holt, den zu einem Vize-Landeshauptmann macht, dann hat er natürlich Zeit und Macht und Potenzial, im Burgenland eine Persönlichkeit zu entfalten, einfach zu wirken und vielleicht bei den nächsten Landtagswahlen besser abzuschneiden und eine ernsthafte Gefahr für die SPÖ zu werden. So als reiner Oppositionsführer im Burgenland, glaube ich, wird die Aufmerksamkeit auf Norbert Hofer in den nächsten Jahren sehr viel geringer sein, als wäre er in der Landesregierung. Das heißt, durch die Entscheidung, mit den Grünen zu regieren, nimmt man der FPÖ und Norbert Hofer natürlich auch Momentum.
Kommen wir nach Niederösterreich. Dort haben am Wochenende 568 Gemeinden einen neuen Gemeinderat gewählt. Ihr habt euch die Ergebnisse genauer angeschaut. Was hat euch denn am meisten überrascht?
Also was wirklich überrascht hat, ist, dass die ÖVP den großen Absturz, den eigentlich viele erwartet haben, verhindern konnte. Also zum Beispiel in Wiener Neustadt. Dort hat der Vizebürgermeister Christian Stocker zwar Stimmen verloren, aber trotzdem konnte er Platz 1 halten. Für die ÖVP ist das auf kommunaler Ebene sicher ein Erfolg, aber auf Bundesebene sagt das natürlich wenig aus. Dort bleibt die Partei eigentlich weit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Und interessant war aber auch das Ergebnis der FPÖ. Die konnte nur in drei Gemeinden den ersten Platz holen. Und man darf aber auch eben nicht vergessen, wo die Partei vor 5 Jahren war. Also da gab es Ibiza, da gab es die Spesenaffäre. Das waren schwierige Zeiten und jetzt hat die FPÖ aufgeholt und ist in den Gemeinderäten präsenter als zuvor. Also die Erwartungen haben sich eigentlich ein bisschen verschoben. Also unterm Strich kann man sagen, die ÖVP bleibt auf kommunaler Ebene schon weiterhin stark, aber die FPÖ hat ihre Basis schon gestärkt und wird in den nächsten Jahren auch versuchen, darauf aufzubauen. Und weil natürlich jetzt nach der Wahl bekanntlich vor der Partnersuche quasi ist, geht es jetzt auch zu klären, wie die Koalitionen in den einzelnen Gemeinden zustande kommen. Also es gibt 79 Gemeinden, wo man jetzt auch noch herausfinden muss, wie man künftig zusammenarbeitet, wer Kompromisse eingehen muss und ob oder beziehungsweise wie die ÖVP ihre Zugewinne in echten Einfluss umwandeln kann.
Mich hat auf der anderen Seite tatsächlich überrascht, wie schwach die SPÖ weiterhin ist. Also wir reden hier noch immer, wir sind in einer Situation, wo die SPÖ im Bund nicht regiert, jetzt auch noch blau-schwarz im Bund droht. Da ließe sich natürlich ein gewisser Rückenwind aus dem Bund aufbauen. Jetzt natürlich, das sind Gemeinderatswahlen, das ist immer eine lokale Wahl und teilweise wird sie von lokalen Persönlichkeiten entschieden. Aber auch da insgesamt hat die SPÖ ja quasi, wenn man über alle Gemeinden drüber rechnet, ein bisschen mehr als 1% verloren. Also egal, ob jetzt sozusagen die Persönlichkeiten in den Gemeinden entscheidend waren oder oder der Rückenwind aus dem Bund. Beides scheint jetzt nicht so überzeugend gewesen zu sein, dass die SPÖ dazugewinnen konnte. Was finde ich in der aktuellen Situation eine historisch schwache ÖVP, Krisen hinten und vorne und eine drohende aus SPÖ-Sicht blau-schwarze Bundesregierung doch überraschend ist, dass man da so kein Momentum zusammenbringt.
Jetzt habt ihr beide schon über den Faktor von vorhandenen Strukturen, wie es zum Beispiel Sportvereine sind, gesprochen. Wie lange wird es denn dauern, bis sich die FPÖ im ländlichen Raum ähnliche Strukturen aufgebaut hat wie ÖVP und SPÖ?
Also das ist das, was ich gemeint habe, warum es mich überrascht, dass die SPÖ nicht so stark abgeschnitten hat, weil natürlich, man muss sagen, die FPÖ ist jetzt sozusagen in manchen Gemeinden als neue Gefahr aufgetaucht, aber ja, die SPÖ hat auch in Niederösterreich, historisch schwarz natürlich, funktionierende Strukturen eigentlich. Andreas Babler ist Dreiskirchener Bürgermeister gewesen. Also das sind schon Kräfte, auf die man bauen kann. Und eben, wie du sagst, die FPÖ hat das noch nicht. Allerdings, ja, da sind jetzt viele neue Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, kommen da jetzt rein bei der FPÖ. Das ist ein Grundstein, auf dem man bauen kann. Und wenn die ÖVP jetzt glaubt, dass bei der nächsten Gemeinderatswahl quasi das Ergebnis gleich bleiben wird, dann glaube ich, täuscht es sich da ein bisschen, einfach weil da waren jetzt doch viele Listen, wo man, ich würde mal sagen, den Großteil der FPÖ-Gemeinderäte wahrscheinlich nicht besonders gut gekannt hat oder zumindest nicht aus einem politischen Umfeld gekannt hat. Das heißt, es sind Menschen, die sich jetzt politisch etablieren können. Jetzt ist die Frage, fallen die dann positiv oder negativ auf? Das wird sich in der jeweiligen Gemeinde zeigen müssen, aber zumindest die Strukturen werden jetzt aufgebaut. Also ich glaube, bis zur nächsten Gemeinderatswahl wird da schon was möglich sein. Allerdings diese historisch gewachsenen Strukturen, die Kammern, die Vereine, die Verbände, die halt klar immer SPÖ und ÖVP zuzuordnen sind und in Niederösterreich vor allem der ÖVP, das geht natürlich auch für die FPÖ schwierig. Das sind jahrzehntelang gewachsen. Aber man darf nicht vergessen, die FPÖ ist in Niederösterreich auch in der Landesregierung. Das heißt, da kann man schon gewisse Mittel einsetzen, auch von oben herab, damit sozusagen freiheitliche Verbände schneller sprießen. Aber insgesamt, also diese Volksparteigröße wie bei SPÖ und ÖVP, glaube ich, wird schwierig aufbauen zu sein. Was glaubst du?
Ja, also ich finde das auch, also Max hat es eh schon gesagt, also da gibt es Strukturen, die schon seit Jahrzehnten tief verwurzelt sind und da wird es der FPÖ natürlich schwerfallen, auch weil sie schlichtweg keinen Personalpool haben, also nicht so einen im Vergleich zur ÖVP und SPÖ. Und man muss halt schon auch sagen, Gemeindewahlen sind und werden auch immer etwas anderes sein als Nationalratswahlen. Da geht es einfach viel persönlicher zu, da geht es einfach darum, da zählt es, ob der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin beliebt ist oder eben nicht. Und man sieht es zum Beispiel eben in einer Hochwassergemeinde wie Atzenbruck im Bezirk Thulen, wo die FPÖ nach 20 Jahren Pause wieder erstmalig angetreten ist. Sie hat zwar auf Anhieb fast 25% geholt, trotzdem bleibt aber die ÖVP vorne, weil sie einfach fest in der Gemeinde verankert ist und seit Jahrzehnten den Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin stellt. Und da können eben auch bekannte FPÖ-Politiker wie Gottfried Waldhäusl, der eben sehr fest damit gerechnet hat, freiheitlicher Bürgermeister in Waidhofen an der Thaya zu werden, nicht viel ändern.
Sprechen wir zum Abschluss noch kurz über eine Wahl, die final erst am vergangenen Wochenende entschieden wurde. In der Stadt Linz wurde nach der Brucknerhaus-Affäre und dem Rücktritt von Klaus Luger ein neuer Bürgermeister gewählt. Mit 75% der Stimmen hat sich Lugers langjährige rechte Hand Dietmar Brammer in der Stichwahl gegen den FPÖ-Kandidaten Michael Rammel durchgesetzt. Hat euch das Ergebnis in der Deutlichkeit überrascht?
In der Deutlichkeit schon, du hast es ja schon erwähnt, das ist ja keine normale Wahl gewesen, sondern eine, die aufgrund von eines Korruptionsskandals ausgelöst wurde. Da würde man schon damit rechnen, dass die Partei von dem, der zurücktreten musste aufgrund von Korruptionsvorwürfen, ordentlich einbüßt. Ja, stattdessen hat die SPÖ ein wirklich starkes Ergebnis eingefahren. 75% der Stimmen, das ist wirklich beachtenswert. Allerdings muss man auch sagen, die Städte sind halt auch der einzige Ort, wo die SPÖ noch wirklich funktioniert. Andreas Babler hat im Profil vor 2 Wochen sogar noch gesagt, wir werden bei der Bürgermeisterstichwahl in Linz sehen, wie ein rot-blaues Duell ausgehen kann. Also hat sozusagen diese Bürgermeisterwahl so ein bisschen zu einem Babler versus Kickl-Duell hochstilisiert. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das die Wahl entschieden hat, aber was in den Städten meines Erachtens schon noch der Fall ist, ist, dass diese unter Anführungszeichen Brandmauer gegen rechts hält. Wir sehen das momentan auch bei Umfragen für die Wien-Wahl, dass die FPÖ in Wien unter ihrem Bundesergebnis zurückbleibt. Bei der Nationalratswahl war die FPÖ auch in den Landeshauptstädten tendenziell schlechter als im Umland oder am Land selbst. Also ich glaube, das ist schon ein Stadtphänomen. Auch wieder, um aufs Interview mit Andreas Babler zurückzukommen, es hat natürlich unterschiedliche Gründe. Babler bezieht das auch auf sich selbst und sagt quasi, warum es auf dem Land nicht so gut funktioniert. Ich kann nicht 2000 Gemeinden abfahren, dort brauche ich funktionierende Apparate und Kampagnenfähigkeit. Das ist ein bisschen ein Seitenhieb auf die Genossinnen und Genossen in den Bundesländern. Aber es ist natürlich auch ein Lob an die SPÖ in den Städten. Und gerade Linz zum Beispiel ist seit 1945 durchgehend in roter Hand. Naja, da kann man einfach, so ähnlich wie wir vorher in Niederösterreich über die Stärke der ÖVP in den Gemeinden gesprochen haben, über diese funktionierenden Apparate einfach, das hat die SPÖ halt in Linz. Und dazu kommt, dass offenbar auch ÖVP, Grüne und NeoswählerInnen einfach auf der Seite des SPÖ-Kandidaten geblieben sind und sich nicht quasi der FPÖ hingeöffnet haben. Das ist, glaube ich, eher das Städtephänomen. Das starke Ergebnis der SPÖ ist, glaube ich, tatsächlich einfach an der Historie der Stadt liegt dem zugrunde.
Ja, spannende Entwicklungen, die es hier in den Bundesländern gibt. Sollte es auf Bundesebene, wo ja derzeit die FPÖ mit der ÖVP über eine Koalition verhandelt, neue Entwicklungen geben, dann lesen Sie diese auf profil.at. Und am Ende noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am Donnerstag startet ein neuer Profil-Podcast. Und in der ersten Folge der Profil-Business-Klasse fragen Schülerinnen und Schüler der BHAG 10 in Favoriten den Runtastic-Gründer Florian Gschwandner, wie es für ihn war, als Kind vom Bauernhof ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen und warum es ihn bis heute noch ärgert, bei Wirecard viel Geld versenkt zu haben. Die erste Folge werden wir Ihnen auch hier in diesem Kanal zur Verfügung stellen. Hören Sie unbedingt rein. Für heute dürfen wir uns aber verabschieden. Danke Daniela, danke Max für euer Kommen.
Dankeschön.
Danke.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.